Zulu-Krieg. Das Vereinigte Königreich und das Zulu-Reich standen sich in diesem Konflikt gegenüber. Auf britischer Seite waren Lord Chelmsford und Garnet Wolseley wichtige Befehlshaber. König Cetshwayo Kampande, Netshingwayo Khosa und Dabulamansi Kampande führten die Zulu an. Im ersten Feldzug traten rund 16.000 Soldaten an. Im zweiten Feldzug waren es etwa 21.000 Soldaten. Die Zulu verfügten über eine Streitmacht von zwischen 35.000 und 50.000 Kriegern. Auf britischer Seite fielen rund 1.727 Menschen. Unter den Zulu starben mindestens 10.000. Aufstieg der Zulu. Die Zulu, ein Bantu-Volk im heutigen KwaZulu-Natal, gründeten unter König Shaka Anfang des 19. Jahrhunderts ein mächtiges Königreich zwischen Tugela und Pongola. Durch die Unterwerfung benachbarter Stämme und ein zentralistisches Militärsystem stärkten sie ihre Macht und verteidigten sich gegen burische Angriffe während des Großen Treks. 1852 erlaubte König Impande burischen Farmern die Ansiedlung südlich des Pongola und östlich des Blood River, woraufhin diese die Republik von Utrecht gründeten. Die Zulu sahen das Gebiet weiter als ihr eigenes an, was zu dauerhaften Spannungen führte. Nach dem Anschluss der Republik an die Südafrikanische Republik und deren späterer Annexion durch Großbritannien verschärfte sich der Konflikt unter britischer Herrschaft. Britische Expansion. 1867 verfolgte Kolonialminister Lord Carnarvon das Ziel, Südafrika nach kanadischem Vorbild föderal zu ordnen. Die Kapkolonie erhielt 1872 innere Autonomie und Henry Bartle Frere wurde als Hochkommissar entsandt. Die unabhängigen Staaten Zululand und die Südafrikanische Republik galten als Haupthindernisse, besonders wegen der starken Armee unter König Cetshwayo. Nach der Annexion Natals und Transvaals war Zululand fast ganz von britischem Territorium umgeben. 1878 setzte Sir Henry Bulwer eine Grenzkommission ein, die zugunsten der Zulu entschied. Freier verwarf das Ergebnis, unterstützte burische Siedler und warf Cetshwayo Grenzverletzungen vor. Er betrachtete einen Krieg als notwendig für die Konföderation. Kriegspläne stockten, als Michael Hicks Beach Carnarvon ablöste. Er lehnte einen Krieg ab, bevorzugte Verhandlungen und betrachtete Afghanistan als vorrangig. Das Kolonialministerium erkannte die Grenzkommission an und sprach sich im Dezember 1878 klar gegen einen Krieg aus. Kriegsvorbereitungen. Henry Frere wollte unbedingt Krieg führen. Dass Briefe vom Kap nach London Wochen unterwegs waren, spielte ihm dabei in die Hände. Das offizielle Schreiben aus London traf erst ein, als der Krieg bereits begonnen hatte. So konnte er seine Pläne ungestört vorantreiben. Generalleutnant Lord Chelmsford unterstützte ihn. Er war seit Februar 1878 Oberbefehlshaber, hatte im Krimkrieg und in Indien gedient, aber wenig Erfahrung als Feldkommandant gesammelt. Henry Frere verlegte alle verfügbaren Truppen nach Natal und erklärte dies als Vorsichtsmaßnahme. Am 11. November erhielt Chelmsford die Erlaubnis, 7.000 Afrikaner als Soldaten anzuwerben. Das sogenannte Natal Native Contingent wurde von Anthony Durnford aufgestellt, der zuvor in der Grenzkommission gearbeitet hatte. Ende 1878 forderte Henry Frere 550 Stück Vieh von Cetshwayo, um einen Zwischenfall mit zwei entführten Mädchen auszugleichen. Cetshwayo antwortete mit 50 Pfund in Gold. Nach der kurzzeitigen Gefangennahme eines Landvermessers und eines Händlers durch die Zulu stellte Henry Frere weitere Forderungen, die Cetshwayo ablehnte. Am 11. Dezember stellte Frère ein Ultimatum. Ende der Überfälle, ungestörte Missionarstätigkeit, britischer Gesandter in Zululand und britische Kontrolle über die Zulu-Armee. Die Frist lief während der Erntezeit ab. Viele Zulu-Regimenter waren daher bereits mobilisiert, als die Invasion begann. Zulu. Die Zulu-Armee zählte rund 40.000 Krieger. Sie war in Regimenter zu je etwa 1.500 Mann gegliedert, manche waren größer. Jede dieser Einheiten wurde Impi genannt. Es gab verschiedene Korps, darunter das Undi-Korps unter Prinz Dabulamansi Kampande. Die Kriegsführung folgte der von Shaka entwickelten Büffelhorn-Taktik. Umzingelung durch die Hörner, Frontalangriff durch den Brustkorb, Reserve in den Lenden. Zulu-Krieger trugen Schilde aus Kuhhaut, deren Farbe das Regiment kennzeichnete, und führten große Speere. Anfangs hatten nur wenige Gewehre, meist alt und unzuverlässig. Im November 1888 ließ Cetshwayo das Schießen üben. Später nutzten die Zulu auch erbeutete britische Gewehre. Trotz technischer Unterlegenheit überzeugten sie durch Moral, Führung und Beweglichkeit. Der Angriffsplan. Nach Ablauf des Ultimatums marschierten ab dem 11. Januar 1879 britische Truppen unter Chelmsford von Natal aus nach Zululand. Ursprünglich waren 5 Kolonnen geplant, doch wegen logistischer Probleme beschränkte man sich auf 3. Die erste Abteilung unter Pearson sollte bei Lower Drift den Tugela überqueren und nach Eshowe ziehen. Die 4. Abteilung unter Evelyn Wood marschierte von Utrecht nach Kambula. Die 3. und stärkste Abteilung wurde offiziell von Glynn geführt, de facto aber von Chelmsford. Sie zog über Rorke's Drift nach Nordosten. Die 2. Abteilung unter Durnford sollte die 1. unterstützen. Die 5. unter Rowlands verblieb am Fluss Pongola, um Transvaal zu schützen und die linke Flanke zu sichern. Oberstleutnant Redvers Buller schloss sich eigenmächtig Woods Abteilung an, da ihn die Untätigkeit seiner Einheit störte. Chelmsford wollte zuerst das Grenzgebiet sichern. Durnfords Abteilung sollte bei Rorke's Drift den Tugela überqueren und sich Glynn anschließen. Danach sollten alle 3 Kolonnen gemeinsam Richtung Ulundi vorstoßen. Isandlwana und Rorke's Drift. Am 12. Januar kam es bei Rorke's Drift zu ersten Gefechten zwischen britischen Spähern und Zulu. Das veranlasste Cetshwayo, seine Hauptstreitmacht gegen Chelmsford zu schicken. Am 22. Januar rückte Chelmsford aus, ließ aber Teile der 3. und die 2. Abteilung zurück. Sie wurden in der Schlacht von Isandlwana vernichtend geschlagen. Rund 1.800 Soldaten standen über 20.000 Zulu unter Nchingwayo Khosa gegenüber. Chelmsford war zu weit entfernt und hielt den Lärm für Schießübungen. Während britische Truppen eine Zeit lang Widerstand leisteten, flohen viele Hilfstruppen. Mit schwindender Munition wurden die britischen Soldaten im Lager überrannt. Über 1.300 Briten und Verbündete starben, etwa 1.000 Zulu fielen, bis zu 2.000 wurden verwundet. Am selben Tag verteidigten 139 Briten bei Rorke's Drift die Missionsstation gegen etwa 4.000 Zulu des Undi-Korps. Die Führung hatten Chart und Bromhead. Nach 10 Stunden Kampf zogen sich die Zulu zurück. Die Briten verloren 17 Mann, die Zulu bis zu 1.000. 11 Soldaten erhielten das Victoria-Kreuz, ein Rekord für ein einziges Gefecht. Die Nachricht von Isandlwana verbreitete sich rasch. Siedler flohen oder errichteten Verteidigungsanlagen. Trotz des Sieges waren die Zulu zu geschwächt, um weiter vorzurücken. Stillstand der Invasion. Nach Isandlwana war Glynns Kolonne nicht mehr einsatzbereit, und errichtete bei Rorke's Drift eine Stellung. Chelmsford wies Woods und Pearsons Kolonnen an, selbstständig, aber vorsichtig zu agieren. Wood rückte aus dem Nordwesten vor, seine rechte Flanke war jedoch ungeschützt. Er blieb deshalb bei Kambula und befestigte den Ort. Pearson wurde am 22. Januar am Niesane-Fluss von 6000 Zulu angegriffen, wehrte den Angriff ab und zog sich nach Eshowe zurück, das er befestigte. Chelmsford überließ ihm die Entscheidung, ob er sich zurückziehen oder bleiben wollte. Pearson entschied sich fürs Ausharren. Die Belagerung dauerte bis zum 3. April. Politische Folgen. Die Niederlage bei Isandlwana löste in Großbritannien große öffentliche Reaktionen aus. Viele forderten Vergeltung. Die Regierung war ursprünglich gegen den Krieg. Freyr und Chelmsford hatten ohne Zustimmung gehandelt. Hicks Beach verbot erneut eine Annexion und forderte Verhandlungen. Cetshwayo hatte ein Angebot gemacht, das ignoriert wurde. Die Kommunikation mit London verlief schleppend. Im Militär wuchs die Kritik an Chelmsford. Die hohe Zahl an Victoria-Kreuzen wurde als Ablenkung von Fehlern gewertet. Insgesamt wurden 23 verliehen. Trotz hoher Kosten entschied sich das Empire für eine Verstärkung der Truppen, um seinen Ruf und die Kontrolle in den Kolonien zu wahren. Lobane und Kambula. Um Eshowe zu entlasten, sollte Wood eine Offensive starten, deren Nachricht die Zulu um den 29. März erreichen sollte. Am 28. März griff Wood das Plateau von Lobane an, das von 1000 bis 4000 Abakulusi Zulu gehalten wurde. Zeitgleich zog Cetshwayos Hauptarmee mit rund 20.000 Mann in die Region. Bei Lobane gerieten Bullas Truppen in steinigem Gelände unter Druck und verloren fast ein Viertel ihrer Männer. Am folgenden Tag griffen 25.000 Zulu Woods Stellung bei Kambula an. Dank besserer Vorbereitung und Verteidigungsanlagen siegten die Briten. Die Moral der Zulu sank, viele Krieger kehrten in ihre Heimat zurück. Chelmsfords Entsatztruppe besiegte am 2. April bei Kwagingindlovu ein Zulu-Kontingent und erreichte am 3. April Eshowe. Chelmsfords Ablösung. Wegen der Niederlage bei Isandlwana und wachsender Kritik wurde Chelmsford am 22. Mai durch Generalleutnant Garnet Joseph Wolseley ersetzt. Wolseley hatte Kolonialerfahrung, war Hochkommissar auf Zypern und Gouverneur von Natal gewesen. Hicks Beach gab ihm freie Hand für eine politische Lösung ohne Annexion. Damit war Freyers Plan einer Konföderation hinfällig. Wolseley reiste am 30. Mai ab, traf aber erst 3 Wochen später in Südafrika ein. Das Ende des Krieges. Am 17. Juli übernahm Wolseley das Kommando von Chelmsford. Chelmsford, Buller und Wood reisten daraufhin nach Großbritannien. Cetshwayo, der selbst nicht an der Schlacht von Ulundi teilgenommen hatte, floh nach Norden. Die Zulu-Armee löste sich auf. Wolseley fand es unbedingt nötig, Zululand in selbstverwaltete Distrikte aufzuteilen, um Natal künftig zu sichern. Wie viele Distrikte entstehen sollten und wer sie führen würde, ließ er zunächst offen. Nur eines stand fest. Der größte und wichtigste Distrikt sollte an der Nordgrenze von Natal liegen und von John Dunn regiert werden. John Dunn war ein Siedler und Jäger aus der Kapprovinz, lebte schon lange in Zululand und sprach fließend Zulu. Vor dem Krieg diente er als Berater von Cetshwayo und fungierte während des Krieges als Kundschafter für die Briten. Da Wolseley keinen weiteren militärischen Widerstand erwartete, reduzierte er Chelmsfords große Armee und schickte einige Regimenter nach Hause. Er schrieb sinngemäß, dass er auf diese Weise nutzlose Generäle loswerde und die Ausgaben senke. Den verbliebenen Widerstand in Zululand wollte er mit kleinen mobilen Einheiten und mit Hilfe befreundeter Zulu und Swazi brechen. Am 17. August unterwarfen sich die Häuptlinge der Küstenregion den Briten. Ende August folgten die meisten Häuptlinge im Norden. Wolseley gewährte ihnen unabhängige und souveräne Macht über ihre Distrikte. Die Häuptlinge waren sehr erfreut. Am 28. August wurde Cetshwayo von einer britischen Patrouille gefangen genommen und nach Kapstadt gebracht. Dort blieb er bis 1881 in Kriegsgefangenschaft. Der übrige Zulu-Widerstand brach zusammen. Am 1. September verkündete Wolseley die Einzelheiten zur Teilung Zululands. Es wurde in 13 eigenständige Distrikte oder Königreiche unter einem britischen Residenten aufgeteilt. Den größten und wichtigsten Distrikt erhielt dann. Die zuvor umstrittenen Gebiete kamen an Transvaal. Nachwirkungen. Wolseley traf seine Entscheidungen aus strategischen Gründen. Er wollte die benachbarten britischen Gebiete schützen und gleichzeitig den Wiederaufstieg des Zulu-Königtums verhindern. Dafür übertrug er Grenz- und Küstendistrikte an Häuptlinge, die entweder die Briten im Krieg unterstützt hatten, sich eigenständig gegenüber Cetshwayos Königtum verhielten oder sich früh ergaben und damit ihr Vertrauen gewinnen konnten. Diese Politik ähnelte stark der Vorgehensweise in Britisch-Indien, wo einheimische Herrscher befreundeter Gebiete von britischen Residenten beaufsichtigt wurden. Nach 1879 kam es unter den einzelnen Häuptlingstümern immer wieder zu bürgerkriegsähnlichen Konflikten. Zur Lösung dieser Streitigkeiten wandten sich die Häuptlinge zunehmend an die Buren des Transvaals. 1884 trat Cetshwayos Sohn Dinusulu den Buren für deren Unterstützung bei der Niederschlagung eines dieser Aufstände mehr als 1 Million Hektar Land ab. Die britische Regierung befürchtete eine Ausdehnung der Buren bis zum Meer und erkannte darum 1886 die Südafrikanische Republik offiziell an, verlangte jedoch, dass sie sich aus dem Zulu-Gebiet zurückzöge. Zu diesem Zeitpunkt hatte Zululand schon 2/3 seines Landes an Transvaal verloren. Im Dezember 1897 wurde Zululand schließlich von Natal annektiert. Die native Administration von Natal galt nun auch für die Zulu. Dabei wurde ein Teil des Landes an weiße Siedler aufgeteilt. In den verbleibenden Gebieten entstanden Zulu-Reservate. Bis heute sind die Folgen des Zulu-Kriegs zu spüren. Mangosuthu Buthelezi, Innenminister in der ersten Regierung nach der Apartheid in Südafrika und Vorsitzender der Inkatha Freedom Party, glaubt, dass sich Zululand ohne die britische Aggression ähnlich wie Lesotho oder Swasiland zu einem souveränen Staat hätte entwickeln können. Das Zulu-Königtum in der Provinz KwaZulu-Natal ist noch immer in der Verfassung von Südafrika verankert.